an dir, Vater, dass du herrlich und mächtig bist und willens und fähig bist, uns zu bewahren vor den listigen Anschlägen des Feindes, uns festzumachen und zu gründen in dir und uns sicher zu machen, ohne Angst nach vorne zu schauen und zu wissen, du bist mit uns und mit dir können wir überwinden, mit dir können wir über Mauern springen, mit dir können wir bewahrt sein, mit dir können wir, mit deiner Gnade, können wir klar und fest und treu werden. Du hast ein wunderbares Werk begonnen und wir wollen lernen, mit dir zu kooperieren und dir Raum zu machen, in uns zu tun, was dir gefällt, in uns hervorzubringen, was dein Wohlgefallen trägt. Wir danken dir, Vater. Halleluja. Amen. Amen. So, wir haben heute Vormittag über diese wichtige Herausforderung gesprochen, in der wir jetzt schon stehen und die sicherlich noch sehr, sehr viel mehr Kraft gewinnen wird, diese religiöse Verführung, wo der Feind einfach vernehmen will und durch falsche Ideen über Gott und was es heißt, an ihn zu glauben und mit ihm zu gehen, uns wegziehen will, uns abbringen will von dieser wahren Hingabe, von dieser wahren Gemeinschaft mit ihm und uns einen Ersatz, eine menschengemachte oder dämonenfabrizierte Religion aufschwatzen will. Jetzt lasst uns da an diesem Thema noch ein bisschen weitergehen und vor allen Dingen dann auch betonen, worin unser Schutz besteht. Aber zuvor lasst uns einmal noch lesen, eine Schriftstelle, 2. Timotheus, Kapitel 4. Ich lese mal hier ab Vers 2. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre, denn es wird eine Zeit sein. Wieder ein indirekter Hinweis auf prophetische Äußerungen, so wie 1. Timotheus 4. In späteren Zeiten werden die Menschen vom Glauben abfallen. Und hier heißt es, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid. Das ist eine der klassischen Schriftstellen, wo Paulus redet von dieser großen Herausforderung, dass es also eine Strömung geben wird, wo Menschen sich abwenden, Gläubige sich abwenden von der Wahrheit und sich leiten lassen von ihren Begierden. Und diese Begierden, eben die nicht gut sind, die nicht von Gott sind, böse, ungesunde Wünsche und Verlangen, die leiten sie zu Dingen hin, die wollen dann nicht sagen, ich glaube nicht mehr an Gott, ja, sondern sie wollen auf ihre Art und Weise jetzt an Gott glauben. Sie leiten sie zu Dingen, wo sie immer noch für sich selber sagen, ja, ich glaube ja immer noch, ich bin ja immer noch verbunden mit Jesus. Aber sie fangen an, Jesus zu folgen auf ihre Art und Weise. Das ist das Entscheidende. Sie fangen an Jesus zu glauben auf ihre Art und Weise. Und ignorieren dabei komplett, dass es nur eine echte und autorisierte, von Gott beglaubigte Art und Weise gibt, an Jesus zu glauben. Und das ist, was Jesus und was die Apostel gelehrt haben. Das ist die einzige Art, die Gott sanktioniert, die Gott bestätigt, die Gott verpflichtet ist zu segnen. Und das ist die Art von Glauben, die Jesus und die Apostel gelehrt haben. Es gibt hunderte und tausende von Varianten von Glauben, aber es gibt eben nicht nur das, es gibt auch das eine, den wahren, echten Glauben. Und wir leben in einer Zeit, man nennt das die Postmoderne, und ein Merkmal der Postmoderne ist, Wahrheit ist verpönt. Das Konzept von Wahrheit ist überaltet und ist verworfen und ist nicht mehr gültig. Die Wahrheitsfrage ist nicht produktiv, die schafft sogar viele, viele neue Probleme. Und deswegen geht es nicht um Wahrheit, sondern es geht darum, was sich gut anfühlt, was man erleben kann, was man fühlen kann, was einem gut tut, was irgendwie gute Ergebnisse hervorbringt, das ist wichtig. Nicht mehr die Frage, ist etwas richtig oder ist etwas verkehrt, sondern die Frage, nützt es mir, tut es mir wohl. Das ist ein Merkmal der Zeit, in der wir leben. Und Gläubige, die nicht wirklich gegründet sind im Wort, fangen an, nach denselben Ideen und denselben Maßstäben ihr Glaubensleben einzurichten. Es geht nicht mehr darum, was ist richtig, was hat Gott gesagt, was ist die Sichtweise Gottes, sondern was fühlt sich gut an, was gefällt mir, was macht mir Spaß, was kommt mir entgegen, was hilft mir. Und ohne dass sie das sich eingestehen, werden sie von ihren eigenen Begierden geleitet und quasi die Begierden formen ihre Lehre. Ihr Streben nach Unabhängigkeit, Leben nach dem Lustprinzip, ich will machen, was ich will nicht verbindlich sein, ich will mich nicht einfügen, ich will nicht Korrektur annehmen, ich will einfach das machen, was mir Spaß macht, ich will keine Regeln. Und dann werden Regeln und Ordnungen verachtet. Und wenn man das ja nicht so offen sagen kann, dann gibt man noch theologische Begründung und nennt das Ganze dann Gesetzlichkeit. Aber das geistliche Leben kommt aus Hingabe an göttliche Ordnung. Das geistliche Leben kann nur erhalten bleiben durch Hingabe an göttliche Ordnung. Aber der autonome Mensch, einfach der nicht im Licht lebt, der nicht Überführung sucht und erlebt hat, dass Unabhängigkeit und getrennt sein von Gott, dass das eine Sünde ist. Er versucht mit dieser Haltung zu leben und Gott zu dienen. Und das kann nicht funktionieren. Und so suchen sie, sie wenden sich ab von der Wahrheit und sie suchen sich Lehrer, die ihnen irgendwas Schönes erzählen, was sich gut anfühlt. Und was sie bestätigt, in ihrem Lebensstil der Auflehnung, der Rebellion und der Unabhängigkeit gegen Gott. Also das ist nicht mehr das Evangelium, wo die Axt an die Wurzel gelegt wird, sondern das ist ein Pseudo-Evangelium, wo die Wurzel noch schön geredet wird. Die Wurzel der Unabhängigkeit, des Eigenwillens, der Eigenmächtigkeit, der Unwahrhaftigkeit, das wird noch schön geredet und wird als etwas erklärt, was ja Gott wohlgefällig ist. Es ist eine gigantische, aber sehr raffinierte Täuschung, die sich da abspielt. Und wir wollen davor bewahrt werden und dann wollen wir mit Kühnheit und mit Mut und mit Liebe Menschen bewahren vor diesem verkehrten Weg. Weil dieser Weg ist ein Weg ins Verderben. Ein Weg, der uns führen wird auf die breite Straße. Und der breite Weg führt ins Verderben. Und Jesus ruft uns, und Nachfolge heißt, auf dem schmalen Weg zu bleiben. Und warum ist der Weg schmal? Weil es gibt nur eine Art. Gott hat über bestimmte Themen nicht fünf verschiedene Meinungen und sagt, ich weiß auch nicht so genau und mir ist auch egal und such dir aus, was dir gefällt. Das ist nicht unser Gott. Es gibt bestimmte Themen, grundsätzliche Themen. Da hat Gott eine Meinung und da können wir diskutieren und reden und uns drehen und winden und die cleversten Theologen bemühen und als Beweis heranführen. Gott beeindruckt das alles nicht. Es gibt einfach bestimmte Themen, die sind sowas von fest und von definiert und man kann mit Gott und mit dem Heiligen Geist über das nicht diskutieren. Gott wird nie mit uns sich auf eine Diskussion einlassen, was Sünde ist oder nicht. Er ist Gott und er definiert, was Sünde ist. Und da können wir tausend Tricks machen und wir erleben, wie viele Leute das tun, sie versuchen, ihre Sünde zu rechtfertigen. Gott macht da nicht mit und wenn wir sie lieb haben, werden wir auch nicht mitmachen. Weil wenn wir sie darin bestätigen und sagen, gut, das ist nur meine Sicht und du hast deine Sicht, und ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen, das ist verkehrt, dann entlassen wir sie und geben ihnen auch den Segen in ihrer Beliebigkeit. Und das kann nicht funktionieren, das funktioniert auch nicht. Von daher, wenn wir Klarheit bekommen von Gott, wirkt sich das immer aus in unseren Beziehungen und in dem, was wir weitergeben. Und wie wir andere Menschen hineinnehmen in diese Erfahrung mit der Wahrheit. So, hier haben wir diesen Fall. Gläubige wenden sich ab von der Wahrheit. Und genau das erleben wir, das passiert um uns herum. Und Menschen sagen, du, Wahrheit ist gar nicht so wichtig. Wahrheit ist sogar ein Problem. Wahrheit trennt. Habt ihr schon mal den Spruch gehört? Wahrheit trennt, aber Liebe vereint. Schon mal diesen Spruch gehört? Und Liebe schließt niemanden aus. Das kannst du finden auf der Website von Focolare, eine christliche Laienbewegung innerhalb der katholischen Kirche, die sich sehr bemüht um die Ökumene. Und die haben solche Slogans wie die Liebe Gottes schließt niemanden aus. Ist das so? Ist das, was die Bibel sagt? Nein, Gott widersteht dem Stolzen. Also das heißt, er schließt doch den Stolzen aus. Und Menschen gehen in die ewige Verdammnis, die das Heil nicht angenommen haben. Und sie werden für immer ausgeschlossen. So dass eine menschliche, süße, schöne, nett klingende Form von Liebe, die aber nicht die Liebe Gottes ist. Gott widersteht dem Stolzen. Er gibt ihm keine Gnade. Er möchte gerne, aber er kann es nicht. Er tut es nicht. Weil Gnade kann nur zu Gottes Bedingungen gegeben werden, sonst ist keine Gnade mehr. Niemand hat Anspruch darauf. Und wir hören Sprüche wie, bei uns sind nebensächliche Fragen irgendwie nicht wichtig. Bei uns geht es um Jesus und deswegen können wir mit allen. Und Hauptsache es geht um Jesus und Hauptsache es geht um die Liebe. Das klingt alles schön. Aber das ist nicht, was Jesus gelehrt hat und das ist nicht, was die Apostel gelehrt haben. So wollen wir uns einfach Gedanken machen über, was ist Wahrheit und wie wichtig ist Wahrheit? Welchen Platz hat Wahrheit in unserem Leben als Gläubiger? Und dann werden wir sehen, Wahrheit ist nicht ein Randthema, ja, das sollten wir auch mal beachten, sondern Wahrheit und Hingabe an die Wahrheit ist das eine entscheidende Fundament, auf dem unser Glaubensleben aufgebaut wird. Und wir sagen, nein, nicht Wahrheit, das Wichtigste ist die Liebe. Klingt auch toll. Aber wenn du die Lehre der Apostel verstehst, dann begreifst du, Hingabe an die Wahrheit und der Wahrheit zu folgen, ist der einzige Weg in die göttliche Liebe. Es gibt keinen Weg in die göttliche Liebe, getrennt von Wahrheit. Warum? Weil die Liebe Gottes immer verbunden ist mit Wahrheit. Die kann nie losgelöst von Wahrheit existieren, will sie auch gar nicht. Die Liebe freut sich an der Wahrheit und mit der Wahrheit. Und jede Form von Liebe, die so verkündigt wird, die die Wahrheit außen vor lässt und sagt, du, das hat jetzt mit Wahrheit nichts zu tun, hier geht es einfach nur um Liebsein und Nettsein, ist nicht die Liebe Gottes. So, was hat Wahrheit mit uns zu tun als Gläubige? Wir sind umgeben von Wahrheit. Erst einmal unser Retter heißt die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit. Er sagt nicht, ich habe ein paar Wahrheiten. Oder es gibt ein paar andere weise Menschheitslehrer, die haben auch Wahrheiten. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Nicht eine Wahrheit. Die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle Philosophen und Leute, die meinen, aus eigener Kraft Wahrheit finden zu können. Ich kann mich erinnern in meiner Zeit, wo ich unterwegs war in Finsternis und Okkultismus und New Age und all diesen Dingen und Hinduismus und Drogen, diesen ganzen Durcheinander. Wie hat mich dieser Satz verfolgt und geärgert, den ich ja noch einen Mann unter irgendwann mal gehört habe. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich sage, wie kann er das nur sagen? Warum ist er nicht so demütig und bescheiden und sage ich, ich habe auch eine Wahrheit? Wieso muss der sich hinstellen und sagen, ich bin die Wahrheit? Das ist ja so absolut. Das heißt ja, alles andere gilt nicht und alles andere muss ich an ihm messen. Genauso ist es. Genauso ist es. Außerhalb und ohne Hingabe an Jesus gibt es keine Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Nicht, er hat ein paar Wahrheiten, er ist die Wahrheit. So, unser Retter ist die Wahrheit. Dann hat er uns als Helfer den Heiligen Geist gegeben. Der wohnt in uns und der wird uns jetzt lehren, wie ein christliches Leben funktioniert. Und er wird genannt der Geist der Wahrheit. Und was will er tun? Er will uns in alle Wahrheit leiten.
Nicht in ein paar, nicht in deine Wahrheiten, und mich leiten völlig andere Wahrheiten, und wenn wir die miteinander vergleichen, dann kommen wir zu völlig verschiedenen Ergebnissen und sagen, na, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Nein, wenn der Heilige Geist dich leitet, sagen wir, irgendein grundlegendes Thema, Taufe, du studierst das Wort Gottes und sagst, ich will nichts von Traditionen wissen, ich will wissen, was sagt das Neue Testament über Taufe. Und irgendein Christ in Zentralasien macht genau das Gleiche wie du. Er sagt, mir geht es hier nicht um Kultur, mir geht es nicht um was diese und jene Leute sagen, mir geht es darum, was finde ich heraus, was ist die Sicht Gottes. Und er lädt den Heiligen Geist ein und studiert das Buch, das der Heilige Geist inspiriert hat, was wir die Bibel nennen. Aus völlig anderen Kulturen, beide werden zu denselben Ergebnis kommen. Woran liegt das? Weil Gott nicht verwirrt ist. Halleluja. Gott ist nicht verwirrt und er ist nicht persönlichkeitsgespalten. Er hat in Zentralasien keine andere Meinung als in der Schweiz oder in Deutschland. Gott ist völlig unabhängig von Kulturen, von Geografie und von Zeit und von irgendwelchen anderen Umständen oder Gesellschaftssystemen oder irgendetwas. Gott ist Gott. Und seine Meinung, was Sünde ist oder was dies ist und was jenes ist, ist von Urzeiten dieselbe und die ändert sich auch nicht. Halleluja. Das ist die Grundlage, warum wir ihm vertrauen können. Wenn er so wankelmütig wäre wie die theologischen Strömungen und heute behauptet er mal dieses und dann ist es wieder überworfen und dann kommt wieder was Neues, wie könnten wir Sicherheit haben? Wie können wir wissen, jetzt haben wir festen Grund unter den Füßen? Wir müssen alle paar Jahre wieder neu über die Bücher gehen und überlegen, was ist heute noch von dem alten Glauben zu erhalten und was ist zu verwerfen. Das ist, was die Theologen machen. Aber Gott macht das nicht. Gott sagt, ich werde nicht ändern, was aus meinem Munde hervorgegangen ist. Deswegen können wir ihm vertrauen. Und wenn der Heilige Geist uns Wahrheiten offenbart, dann werden die Teil unseres Lebensfundamentes und jede echte Offenbarung vom Heiligen Geist in Übereinstimmung mit dem geschriebenen Wort Gottes wird ein fester Baustein in deinem Lebensfundament. Und was immer Gott offenbart hat, es wird sich nie wieder ändern. Nie wieder ändern. Bis in alle Ewigkeit bleibt das so. Gott muss keine neue Ausgabe der Bibel herausbringen und sagen, sorry, die neuesten Forschungen haben ergeben, es ist doch nicht so einfach und doch nicht so eindeutig und man muss das differenzieren und man muss auch die Grautöne beachten und es ist nicht alles schwarz-weiß. Das ist wie die Welt redet, das ist wie Theologen reden. Deswegen das Gegenteil von Theologen ist, Theo sagte die Wahrheit. Das ist keine Bibelaussage, aber kann man sich gut daran orientieren. Sei sehr, sehr vorsichtig mit Theologen und vor allem mit Theologen, die weit weg sind von der Praxis von Jüngerschaft und von Seelsorge, die in ihrem selbstgemachten literaten Elfenbeinturm sitzen und irgendwelche Ergüsse bringen und mit ihrer Lehre niemals eine Gemeinde aufgebaut haben, niemals Menschen geholfen haben in dämonischen Bindungen, niemals geholfen haben, dass Menschen wirklich in die Freiheit kommen. Sie schreiben nur theologische Abhandlungen und das hat mit dem wahren Leben nichts zu tun. Theologie ist keine Selbstbeschäftigung. Theologie ist die Lehre von Gott. Und deswegen ist jede gesunde Theologie gebunden an das Wort Gottes, an das geschriebene Wort Gottes. In demselben, auf derselben Seite, wo wir eben Kapitel 4, Vers 2 gelesen haben, lese ich in meiner Bibel hier Kapitel 3, 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Unterweisung, in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Das sind zwei ganz, ganz, ganz fundamentale Schriftstellen. Er sagt ja, die heiligen Schriften, sind inspiriert vom Heiligen Geist. Wir sind nicht von Menschen ausgedacht und enthalten irgendwelche netten Lebensweisheiten, sondern es ist die Sicht Gottes. Es ist die Wahrheit. Sie sind vom Geist der Wahrheit inspiriert. Und sie haben Kraft. Die Schriften haben Kraft. Kraft für was? Dich weise zu machen. Weise zu machen heißt, vertraut zu machen und in Übereinstimmung zu bringen mit der Sichtweise Gottes. Mit der Art, wie Gott Dinge sieht, wie Gott Dinge beurteilt, welche Lösungswege Gott hat für bestimmte Situationen und so weiter. Die Schriften haben Kraft, dich weise zu machen. Und das ist deswegen so wichtig festzuhalten, weil wir heute einen starken Trend haben, wo ein Glaube an Jesus propagiert wird, losgelöst von den Schriften. Wo es um Erfahrungen und um Gefühle geht und sich wohlfühlen und was passt mir und so weiter. Und wo man ignoriert, was die Schrift sagt und wo man seine Ideen nicht mehr hinterfragt und nicht mehr prüft anhand der Schrift. Aber der Glaube, den Jesus propagiert hat und der den Aposteln anvertraut hat und den die Apostel gelehrt haben, war ein Glaube, der aufs Engste verbunden und verzahnt war mit den Heiligen Schriften. Und alles, was sie damals hatten, Heilige Schriften, das ist das, was wir heute Altes Testament nennen. Das ist, was sie hatten. Das Neue waren sie ja gerade dabei zu schreiben. Aber interessanterweise, schon zu Lebzeiten der Apostel, kannst du bei Petrus nachlesen, wurden die Briefe von Paulus schon zu den Schriften gerechnet. So, sie haben verstanden, das waren nicht die Ideen von Paulus, sondern das hat den gleichen Stellenwert, die gleiche Autorität, die gleiche Kraft wie das Alte Testament. Und ich denke, du weißt auch, dass das, was man heute in der katholischen Bibel die Apokryphen nennt, niemals zu den Schriften gerechnet wurde. Es gehörte nie zu den Schriften. Oder es ist einfach ein Ausdruck von religiöser Verwirrung, in die heilige Bibel so etwas hineinzunehmen, was Apokryphen heute sind, was an entscheidenden Stellen der Lehre des Alten und des Neuen Testamentes widerspricht. Aber die Bibel widerspricht sich nicht. Aber die Apokryphen sind nicht inspiriert. Vielleicht sind da ein paar nette Sachen drin, weiß ich nicht, habe ich nie gelesen, habe ich auch keine Zeit dafür. Aber du musst einfach wissen, dass die Apokryphen niemals im Judentum zu den heiligen Schriften gezählt wurden. Niemals. Die hatten einen ganz anderen Stellenwert. Das ist wichtig zu wissen, besonders wenn du im katholischen Territorium dich bewegst. Weil sie kommen dann mit ihrer katholischen Bibel, du musst einen alten Moment erwarten. So, die Schriften haben Kraft, uns weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Und Menschen, die das Konzept der Apostel nicht verstehen, die verachten das und die sagen, das ist ja Buchstabenglaube und das engt ein und das brauche ich nicht mehr. Ich habe ja Jesus und ich habe die Gnade und ich bin frei und ich muss jetzt nicht irgendwie mich an irgendwelchen Bibelversen orientieren und aufhalten. Wer so etwas sagt, hat nie das Konzept der Lehre der Apostel verstanden. Es war immer gegründet auf das Wort Gottes. Immer untermauert mit Aussagen in der Schrift. Und deswegen kommt dann, warum haben die Schriften Kraft, weise zu machen? Weil alle Schriften von Gott eingegeben sind. Und sie sind nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und darum ist dieser Trend heutzutage, irgendwie den Glauben weiterzusehen und freier zu sehen und zu sagen, nur Hauptsache wir glauben an Jesus und da müssen wir nicht Dogmen aufstellen, weil Dogmen engen ein, auch so ein berühmtes Zitat, und Dogmen grenzen aus. Und lass uns doch ein Vorbild nehmen an den Quäkern. Also die haben Erfahrung mit Gott gehabt, aber die haben Dogmen abgelehnt. Hallo, hat Jesus verbindliche Aussagen gemacht über Gott und hat gesagt, so ist mein Vater und nicht anders. Dann ist das nichts anderes, als was wir heute Dogmen nennen. Er hat verbindliche Aussagen gemacht, hat nicht gesagt, ich hoffe, mein Vater ist so und so und er empfindet so und so, sondern hat klar gesagt, so ist mein Vater. Und wenn ihr mich vergebt, so wird mein himmlischer Vater mit jedem von euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt. So, Jesus weiß, wer der Vater ist. Er sagt nicht, ich vermute, er ist so und könnte sein, er würde so reagieren, sondern er sagt ganz klar, so ist der Vater im Himmel. Und wer mich sieht, sieht den Vater. Und ich rede nicht meine Worte, sondern ich rede die Worte, die der Vater mir gegeben hat. Jesus hat nicht seine eigene Lehre gemacht, sondern hat das gegeben, weitergegeben, was der Vater ihm gegeben hat. Deswegen können wir Jesus nicht vom Vater trennen. Und weil Jesus seine Lehre an die Apostel weitergegeben hat, 40 Tage nach der Auferstehung, hat er sie gelehrt über ihre zukünftige Aufgabe, jetzt zu evangelisieren und Gemeinde zu bauen. 40 Tage hat er sie vorbereitet, intensiv Kurzbibelschule, von morgens bis abends. Und hat sie alles gelehrt über Gemeinde, über Jüngerschaft, über Leiterschaft, was ist geistliche Autorität, wie geht man mit Sünde in der Gemeinde um und all diese Dinge hat er sie gelehrt. Und dann legen die Apostel los nach Pfingsten und was tun sie? Wir bringen nur das, was wir von Jesus bekommen haben. Das ist unsere Lehre. So, man kann nicht Jesus vom Vater trennen und man kann nicht die Apostel von Jesus trennen. Das ist ein Guss. Entweder die Apostel haben die Wahrheit geredet, wo sie gesagt haben, das ist uns von Jesus so überliefert, oder das Ganze können wir sowieso knicken und sein lassen. Wir müssen konsequent sein. Und heute haben wir Bemühungen, Jesus von Paulus zu trennen. Paulus von Jesus zu trennen. Und sagen, ja, das ist Jesus, aber dann Paulus, der hat alles kompliziert gemacht und hat alles durcheinander gebracht und hat seine eigenen Ideen da reingemengt. Nein, er hat wiedergegeben, das, was er von Jesus empfangen hat, das ist, was er beansprucht. Er hat sein Evangelium nicht gelernt auf irgendeiner theologischen Hochschule, auch nicht von den anderen Aposteln, sondern hat es per Offenbarung, so sagt er, vom Heiligen Geist, direkt vom Herrn selber bekommen. Und das ist übrigens der Grund, warum er so entschieden und warum er so kühn sein konnte. Weil er wusste, das ist nicht Glaube aus Menschenhand. Ich habe nicht ein paar Bücher gelesen und habe mir was zusammengeschrieben. Von dem einen Apostel habe ich die Idee geklaut, vom anderen die. Und dann habe ich das so zusammengerührt zu einem schönen System. Nein, er hat es vom Herrn bekommen. Das sagt er ganz klar in Galater 1. Ich habe es vom Herrn bekommen. Per Offenbarung. Darum ist er überzeugt, dass das, was er bringt, nicht seine eigenen Ideen sind, sondern dass es wirklich vom Himmel kommt. Und darum kann er so für manche Leute unverschämt auftreten. Aber ich sage nicht unverschämt, sondern herrlich kühn und herausfordernd. Und er spricht von seinem Evangelium. Und er sagt, das ist der Maßstab. Und wenn irgendjemand etwas anderes verkündigt, als was mein Evangelium ist, als das Evangelium, das ich verkündigt habe. Wenn irgendjemand von diesem Evangelium abweicht, der sei verflucht. Und er sagt, und mir ist egal, wie viel Übernatürliches drumherum da passiert und wenn ein Engel vom Himmel käme und die dollsten Wunder passieren würden und sonst irgendwas. Wenn der Inhalt nicht mit meiner Botschaft übereinstimmt, sagt Paulus, ist es nicht von Gott. Das ist so radikal, das ist so herausfordernd, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, das einzutüten. Entweder der Mann ist größenwahnsinnig, hat völlig den Kontakt zur Realität verloren, sieht sich als Maßstab aller zukünftigen Predigergenerationen, ist völlig durchgeknallt, ist einfach nicht mehr rational vernünftig und man kann nicht mit ihm reden und er spinnt einfach und er denkt, er ist der Nabel der theologischen Welt. Der gehört eingesperrt, der ist gemeingefährlich, das ist ja Extremist. Ja. Entweder das, oder er kann nichts anderes sagen, weil er wirklich die Wahrheit hat. Es gibt nichts dazwischen. Niemand kann irgendwie sagen, so in einem ökumenischen Gesprächskreis, ja danke, das ist auch ein wertvoller Beitrag. Weil das ist kein wertvoller Beitrag, das schneidet. Entweder du bist auf der einen Seite, oder du bist auf der anderen Seite. Paulus hat polarisiert und hat sich dafür nicht entschuldigt. Und wenn die Leute gekommen sind, Paulus, du bist ja schwarz-weiß. Das habe ich von Jesus gelernt. So war Jesus, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Polarisiert das, aber ja, Ist das schwarz-weiß? Na klar. Und Gott sagt nicht, ja, das tut mir leid, jetzt muss ich doch ein bisschen runterfahren und mich anpassen. Ich weiß, heute so absolute Aussagen, das kommt nicht gut, das ist auch nicht populär und das macht mehr Gegenreaktionen. Also ich will ein bisschen vermittelnder und ein bisschen softer irgendwie kommen. Ist Gott so? Gott passt sich nicht an die Kultur und sagt, ich bin Gott. Und wenn du mir nachfolgen willst, musst du aus deiner Kultur aussteigen, aus deinem Schweizer Pazifismus und deinem Neutralitätsgehabe. Du musst aussteigen, du musst radikal werden. Weil Jesus ist radikal. Wir wollen nicht unhöflich werden, wir wollen nicht gewalttätig werden, wir wollen nicht bösartig werden, wir wollen nicht Menschen verachten. Aber wir wollen klar sein. Und je klarer wir werden, umso effektiver werden wir werden, in den Prozess Menschen zu Jüngern und zu wahren Nachfolgern Jesu zu machen. Je klarer wir werden, umso effektiver werden wir sein, Menschen zu wirklichen Nachfolgern zu machen. Weil wir machen sie ja nicht zu unseren Jüngern. Wir machen sie zu Nachfolgern, zu Jüngern Jesu. So, unser Retter heißt die Wahrheit. Der, der jetzt in uns wirkt und tatsächlich die praktische Arbeit macht, uns zu verändern, ist der Geist der Wahrheit. Und Jesus hat versprochen, dieser Geist der Wahrheit wird uns in alle Wahrheit leiten. Also nach den Aussagen von Jesus ist es möglich, die Wahrheit zu finden. Es ist sogar normal, es ist zu erwarten. Und wenn jemand sagt, ich habe diese Wahrheit entdeckt, und sie sind im Einstimmung mit der Schrift, ist das nicht ein Beweis seiner Arroganz und seiner Überheblichkeit, sondern es ist ein Beweis einfach seiner Aufrichtigkeit und seiner Wahrhaftigkeit. Paulus hat an entscheidenden Stellen nie gesagt, ich vermute und ich mache mal den Vorschlag oder ihr könnt mal dies versuchen, sondern hat klare Weisungen. Es gibt einige wenige Passagen in den Briefen, wo er sagt, hierüber habe ich keine Weisung vom Herrn. Das heißt, in allen anderen Aussagen, wo er klare Aussagen macht. Er hat Weisung vom Herrn. Und es ist inspiriert vom Heiligen Geist. Und deswegen sind seine Ausführungen heute noch von Bedeutung und wichtig. So, wir haben den Geist der Wahrheit. Und er leitet uns in alle Wahrheit. Man kann die Wahrheit finden und man kann die Wahrheit kennen. Was meint der Herr mit in alle Wahrheit? Es ist nicht ein absoluter Begriff, alle Wahrheit, die es gibt, sondern ich glaube, das ist nur die Wahrheit, die wir jetzt brauchen, um hier auf der Erde in dieser Zeit ein Leben zu führen, das Gott wohlgefällig ist. Es gibt wahrscheinlich viel, viel mehr Wahrheit, ganze Bibliotheken und Bände voll Wahrheiten, die Gott kennt, mit denen uns nicht belastet, die wir auch nicht brauchen für ein Leben jetzt hier. Was müssen wir wissen, wie man Galaxien im Zaum hält? Woher müssen wir das wissen? Wir brauchen das nicht. Das wäre nur Ballast. Das würde nur unseren Festplattenspeicher unnötig belasten. Wir brauchen den dringend für andere Dinge. Wie leben wir hier? Wie erziehen wir unsere Kinder? Wie haben wir Beziehungen untereinander, die Gott wohlgefällig sind und die dem Heiligen Geist Raum machen? Das sind Fragen, die wir brauchen oder Antworten. Und für all diese Fragen, für ein Gott wohlgefälliges Leben, haben wir die Antworten in Gottes Wort. Und der Heilige Geist will sie uns vermitteln. Er will mehr als wir selber. Er hat das allergrößte Verlangen, weil er eins weiß, was viele noch nicht wissen. Wahrheit macht frei.
Amen.
Halleluja. Und wenn wir heute so viele gebundene Christen haben, manche Gemeinden sind so voller Barmherzigkeit, die stellen noch Aschenbecher vor die Tür. Ja. Statt Befreiung zu predigen, ja, und zu sagen, wie man frei wird und dass es eine Schande ist für jemanden, der jahrelang Christ ist und ist gebunden an Nikotin oder an irgendetwas anderes. Kommen Sie ihnen noch entgegen und stellen ihnen noch Aschenbecher rein. Ja? Damit die Heiden, die draußen vorbeigehen, sagen, siehst du, bei den Gläubigen ist genauso wie bei uns. Drinnen dürfen sie sich rauchen, dann stehen sie in der Pause vor der Tür und dann rauchen sie da. Ja? Aber das Wort Gottes sagt, die Wahrheit hat Kraft, frei zu machen. Ein Christ ist nicht gebunden an Tabletten und an Drogen und an Nikotin oder an Pornografie oder an irgendetwas anderes. Ein Christ ist frei. Dazu ist Jesus gekommen. Und jede Form von Gebundenheit ist ein Indiz dafür, dass dort Wahrheit fehlt.
Jede Form von Gebundenheit ist ein Indiz dafür, dass Wahrheit fehlt. Weil Jesus hat gesagt, wenn ihr an meiner Rede bleibt, seine Worte, seine Lehre, dann sind wir wirklich seine Jünger. Und dann werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Nicht vielleicht, sondern ganz sicher, Wahrheit hat Kraft, frei zu machen. Und genauso hat Lüge Kraft zu binden. Lüge bindet und Wahrheit macht frei. Und ein Jünger Jesus in einem Prozess, weil er tut, was der Herr sagt, er bleibt an der Rede Jesu. Bleibt in mir. Wie bleiben wir in ihm? Indem wir an seinem Wort bleiben, indem seine Worte in uns bleiben. Ein Lebensstil der Hingabe an das Wort Gottes, das nicht nur unseren Verstand füllt, sondern wo der Heilige Geist das Wort Gottes nehmen kann und kann unser Innerstes füllen mit Wahrheit. Und dann werden wir frei, ob das ein übergreifender, jahrhundertelanger Form der Bindung ist von Zorn oder von Unreinheit in deiner Familie. Wenn du Christ geworden bist, dann ist es normal, dass du aus der Familientradition aussteigst. Du kannst nicht sagen, ja, mein Vater war zornig, mein Großvater war auch so und die sagen mir, die anderen waren auch so. Das ist bei uns in der Familie so und das muss man halt so hinnehmen. Das ist das Spezielle unserer Familie. Nein. Du bist Kind Gottes und Zorn gehört nicht zum Kind Gottes. Sondern wir lernen Sanftmut. Halleluja. Wir werden fest und stark, aber nicht zornig. Das Mensch Zorn macht nichts oder schafft nichts, was gut ist. So, da kommt die Wahrheit hinein und die Wahrheit tut ihr Werk in uns. Und sie macht uns frei. Jesus sagt, der Vater sucht solche, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Unser ganzes Christenleben ist gegründet auf Wahrheit, ist umgeben von Wahrheit. Wahrheit ist das Zentrum. Und wir können nicht geistlich wachsen. Wir können nicht zunehmen in der Erkenntnis Gottes und zunehmen in Christusähnlichkeit, ohne dass wir zunehmen in Hingabe an die Wahrheit. Das ist eine Illusion. Es gibt keine Heiligung, keine Veränderung in das Wesen Jesu ohne Hingabe an die Wahrheit. Jesus betet, Johannes 17, Vater, heilige sie in der Wahrheit. So war er die Kraft, uns zu heiligen. Das heißt, abzusondern für Gott und zu verändern in das hinein, was Gott wohlgefällig ist. Das ist ein Segen von Wahrheit. Das kann Lüge nicht. Lüge kann nicht göttliche Früchte hervorbringen. Es kann nur die Wahrheit, die der Heilige Geist lebendig macht, real macht in unserem Leben. Heilige sie in der Wahrheit. Ja, wo ist die zu finden? Dein Wort ist Wahrheit. Ich glaube, es ist Vers 10. Ich weiß nicht genau. Johannes 17. Schau nach, du wirst es finden. So groß ist das Kapitel nicht. So, wie können da Gläubige sagen, du, die Wahrheitsfrage, das ist nicht so wichtig und da kommen wir schnell in schwierige Bereiche hinein und da können wir möglicherweise uns an die Haare kommen und lass uns einfach friedfertig sein und wir lassen die Wahrheit beiseite. Du kannst nicht Jesus nachfolgen und die Wahrheit beiseite lassen, das ist unmöglich. Verlässt du die Wahrheit, verlässt du die lebendige Gemeinschaft mit Jesus. Wir bleiben in ihm, indem wir an seinen Geboten bleiben, in seinen Geboten bleiben. Man kann nicht bleiben an Jesus und seine Worte, seine Wahrheiten ignorieren. Aber genau das findet heute statt. Und Menschen propagieren eine neue Liebe zu Gott, die mit Wahrheit nichts zu tun hat. Als es vor etlichen Jahren diesen skandalösen Artikel gab, eines weltweit anerkannten Mannes, sogar als Prophet, wird er gehandelt. Und er schreibt einen Nachruf auf den verstorbenen Papst, nicht den, der jetzt zurückgetreten ist, sondern den davor, der verstorben ist, den Wojtyla, den Johannes der 23. oder irgendwas, aber ihr wisst schon, welchen ich meine. Ja? Und er schreibt einen Nachruf auf diesen Papst, ein protestantischer, charismatischer Leiter, weltweit gehandelt als Prophet.
Und er schreibt über diesen Papst. Er war ein großer Mann Gottes und er liebte den Heiligen Geist. Ich war so schockiert über diese Aussage. Und ich habe mit einem großen Leiter im deutschsprachigen Raum gesprochen. Ihr alle würdet ihn kennen. Er ist nicht irgendwo Pastor in einer Gemeinde und man hat noch nie von ihm gehört. Er ist angesehen als ein nationaler Leiter im gesamten deutschsprachigen Raum. Und ich habe mit ihm über diese Dinge gesprochen. Und ich sage, sag mir, glaubst du, dass es möglich ist, den Heiligen Geist zu lieben und gleichzeitig seine Worte, die Heilige Schrift, mit Füßen zu treten und zu verachten und zu verdrehen und in den wesentlichen Aussagen über was Gott, was das Heil und was das Leben mit Jesus angeht, völlig ins Gegenteil zu verdrehen? Ist es möglich, den Heiligen Geist zu lieben und so mit der Bibel umzugehen? Er schaut mich an und sagt, ja. Ich verstand die Welt nicht mehr. Also ich kann zugestehen, dieser Mensch mag glauben, er liebt den Heiligen Geist. Das mag wohl real sein in seiner eigenen Fantasie, dass er von sich überzeugt ist, er liebt den Heiligen Geist. Aber faktisch würde Gott sagen, jawohl, er liebt den Heiligen Geist. Wer den Heiligen Geist liebt, liebt dieses Buch. Man kann nicht eine Liebe zum Heiligen Geist haben und dann dieses Wort total verdrehen, wie es Rom macht. Das ist nicht möglich. Sondern es ist eine selbstgemachte, eingebildete Beziehung zu Gott, die nicht den Definitionen Gottes über was heißt es an Jesus zu glauben standhält. Es ist eine Fiktion, es ist eine Einbildung. Es ist ein religiöser Wahn. Nenn es, wie du es willst, aber es ist nicht der Glaube, den Gott geboten hat. Und wenn du in manchen Kreisen heute solche Aussagen machen würdest, dann würde es nicht so still sein wie heute jetzt hier in diesem Saal, sondern dann würde Protest sich regen. Wie kannst du so etwas sagen? Du schwingst dich auf und du bist Richter über den Glauben von anderen. Und das darf man doch nicht. Wir dürfen doch nicht den Glauben von anderen beurteilen. So stehen protestantische Pastoren auf heutzutage und verteidigen Rom. Ich denke, hallo, was ist denn das jetzt hier? Sind das alles bezahlte Agenten von Rom oder wo bin ich hier gelandet? Ja, du lachst und denkst, es gibt keine bezahlten Agenten von Rom. Da muss ich dich aber als besser belehren. Ich habe es an eigener Haut erlebt. Ich wurde gerufen in eine Gruppe von zwei Hände voll oder drei Hände voll Gläubige. Und sie wurden über Jahre begleitet von einem anderen protestantischen Leiter. Und sie hatten immer die Hoffnung, weil das ihr Ziel war, dieser Leiter würde mit ihnen Gemeinde bauen. Und nach 10 Jahren haben sie gemerkt, ein bisschen spätfällig, aber immerhin, haben sie gemerkt, der will gar nicht mit uns Gemeinde bauen. Der kommt hier, hält seine Vorträge, hält uns bei Laune, reißt wieder ab, aber von Gemeinde haben wir in 10 Jahren nie geredet. Der will überhaupt nicht mit uns Gemeinde bauen. So, dann haben sie mich eingeladen. Dann bin ich gekommen, habe ich über die Grundlagen geredet, über Leben mit Jesus und was es heißt, in der Wahrheit zu leben. Und ich habe ihnen ganz klar aus dem Wort erklärt, weil das waren alles Katholiken. Ich habe gesagt, du kannst nicht Jesus als dein Haupt haben und dich einem Manne unterordnen, der von sich beansprucht, fälschlicherweise. Er habe das Charisma der Unfehlbarkeit und er hätte das Recht, Dogmen zu veranstalten und in die Welt zu setzen. Und alle seine Untertanen sind verpflichtet, diese Dogmen zu glauben. Und kein einziger Bischof hat die Vollmacht, diese Dogmen zu prüfen, zu widerrufen, zu vergleichen mit der Bibel. Niemand hat das Recht, dem zu widersprechen, weil er ist der Oberste und er hat das Recht zu sagen. Und wenn dieses Dogma auch 10-mal der Bibel widerspricht, er setzt es fest und alle seine Untertanen sind verpflichtet, im Glaubensgehorsam, wörtliches Zitat, diesen Dogmen anzuhängen. Du kannst nicht Jesus nachfolgen und ein geistliches Oberhaupt über dir haben, der diese Autorität beansprucht. Das ist unmöglich. Weil er stellt sich über Jesus. Er stellt sich über Jesus. Und das habe ich erklärt aus dem Wort Gottes, habe mir Stunden dafür Zeit genommen. Und das Wort bringt Frucht. Und ungefähr 1,5 Hände voll von Leuten sind sofort ausgetreten aus der katholischen Kirche. Und dann ging das Theater los. dann schrieb dieser Leiter, der die 10 Jahre betreut hat, mir einen bösen Brief. Oder erstmal hat es an die Gruppe geschrieben. So, ich habe eine Kopie bekommen. Ja, und hat gesagt, was hat dieser Henkel da angerichtet? Wegen seines Dienstes ist mir jetzt mein monatliches Gehalt von 3.000 Euro, was ich vom Vatikan bekomme, für euch zu betreuen, ist mir abhandengekommen. Das haben die mir einfach gestrichen, weil ich meinen Job nicht gemacht habe. Weil er sich nicht behalten hat als fromme, getreue Untertanen in diesem religiösen Gefängnis. Weil er zugelassen hat, dass jemand anders gekommen ist und hat Dinge gelehrt, die dazu geführt haben, dass sie aus der katholischen Kirche ausgetreten sind. 3.000 Euro bekam dieser bekannte protestantische Leiter für die Betreuung von einer kleinen Gruppe von 15 Katholiken, damit die ja keinen Unfug machen, damit die ja nicht auf dumme Gedanken kommen. Meine Güte, die müssen Geld haben. Ich kann nie und nimmer glauben, dass das der einzige Fall ist und dass sie nur an dieser Stelle großzügig war. Und wenn ich dann in einer Pastorenrunde bin und unbedarft, irgendwie einfach, weil ich denke, das sehen die ja alle so, mache eine Seitenbemerkung über den Götzendienst von Rom und auf einmal stehen meine Brüder auf und fangen an, den Papst und Rom zu verteidigen. Ich denke, Hilfe, sind die vielleicht auch alle bezahlt? Wieso sind wir so beeinflusst vom Geist der Welt? Wir dürfen nicht kritisieren. Wir dürfen nichts Schlechtes sagen. Vor ein paar Wochen habe ich ein Video gesehen von einer Leiterkonferenz von einer bekannten charismatischen Denomination, die in Deutschland, Österreich und Schweiz vertreten ist. Und sie hatten eine Leiterkonferenz. Und dort sprach der Leiter über seine Berufung und wie er seinen Dienst in diesem Dachverband versteht. Und er hat eindringlich seine Untertanen, seine Mitarbeiter und Mitleiter davor gewarnt und hat gesagt, ich werde das nicht zulassen, dass hier irgendjemand etwas Schlechtes über die katholische Kirche sagt. Und wo ich das höre, werde ich es konfrontieren. Er gab seinen Leitern einen Maulkorb. Niemand darf sagen, Rom erzählt Lügen. Niemand darf sagen, Rom verdreht das Evangelium. Sondern er erklärt das sehr, sehr religiös und sagt, das Gericht gehört dem Herrn. Aber wir sollen segnen. Wir haben eine andere Berufung, sagt er. Hallo, welche Berufung wir haben, steht in diesem Buch. Und da steht die Berufung der Hirten, der Leiter, ist den Unterschied zu lehren zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen. Das ist die Berufung der Leiter. Den Unterschied deutlich zu machen zwischen dem, was von Gott ist und dem, was nicht von Gott ist. Wie kann er sagen, wir haben eine andere Berufung? Wo kommt seine Berufung her, wenn die nicht aus diesem Buch kommt? Und er rühmt sich seiner Kontakte, seiner freundschaftlichen Kontakte in der ganzen Hierarchie der römischen Kirche. Ein protestantischer Leiter eines protestantischen Netzwerkes verbietet seinen Pastoren, etwas Kritisches, etwas Negatives zu sagen über Rom. Hallo. Und was mich am meisten erstaunt hat, war nicht das dumme Zeug, was dieser Mann erzählt hat, sondern als er mit seinen Ausführungen fertig war, fragte er, ist das okay so? Ich meine, warum waren da nicht 50 oder 100 Leute, die sagen, nein, das ist nicht okay, weil es nicht mit der Bibel übereinstimmt. Hunderte von Leitern johlen und jubeln und klatschen und sind begeistert und geben ihm das Approval, jawohl, das war okay so. Das Denken hat schon längst aufgehört. Die sind schon gleichgeschaltet mit dem Geist dieser Welt, mit dem Geist der Ökumene, mit dem Geist der Verwirrung. Sie sind schon gepolt. Und können überhaupt nicht mehr da herauskommen. Dieses Gift ist gefährlich. Was hätte Paulus gesagt, wenn er in der Leiterversammlung gewesen wäre? Ist das okay so? Moment mal. Kriege ich 2 Minuten, um hier etwas klarzustellen? Und nach 2 Minuten hätte jeder gewusst, dass das religiöser Sondermüll war, was dieser Leiter erzählt hat. Und hätte gewusst, ich muss mich jetzt entscheiden zwischen den religiösen Ideen meines Leiters oder der Sicht Gottes der Heiligen Schrift. Wenn mein Leiter bei seiner Idee bleibt, dann kann ich nicht Teil dieses Netzwerkes sein, weil ich werde nicht übereinstimmen mit den Lügen Roms. Sondern ich bin Protestant. Und was tun Protestanten? Die protestieren. Wenn Protestanten nicht mehr protestieren, dann sind sie keine Protestanten mehr. Dann müssen sie sich diesen Titel abschminken. Amen, so sehe ich das. So, Wahrheit ist nicht ein Randthema, was irgendwo auch in der Nachfolge mal eine Rolle spielt, sondern Wahrheit und Hingabe an die Wahrheit ist das Fundament. Und getrennt davon und unabhängig oder neben diesem Fundament gibt es keine wirkliche, echte Nachfolge. Galater, Kapitel 3. Und hier sind die besonders gut dran, die eine Schlachterbibel haben. Darf ich mal sehen, liest hier jemand Schlachter? Hat jemand eine Schlachterbibel? Wenige, hier sind ein paar. Wunderbar. Weil gerade an dieser Stelle fehlt in der sonst sehr geliebten Elberfelder, fehlt was sehr, sehr Entscheidendes. Und weil ich Lehrer bin, liebe ich Definitionen. Ich brauche Definitionen. Und an dieser Stelle wird mir eine Definition gestohlen. Nämlich die Definition, was christliche Zauberei ist. Jawohl, es gibt Zauberei im christlichen Lager. Niemand würde das sagen, wenn der Predigt kommt, kommt nicht die Ansage, jetzt bitte achtet darauf, das ist jetzt christliche Zauberei. Ja, so funktioniert es halt nicht. Ja. Unverständige Galater, Kapitel 3, Vers 1. Wer hat euch bezaubert? Jetzt kommt die Schlachter. Der Wahrheit nicht zu gehorchen, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt war. So, was ist christliche Zauberei? Ist eine Form von Verkündigung, die die Menschen dahin bringt, dazu überredet, der Wahrheit nicht mehr zu gehorchen. Das ist christliche Zauberei. Und davon haben wir viel. Und davon habt ihr auch viel in der Schweiz. Auch wenn ich nicht die geistlichen Verhältnisse kenne hier im Einzelnen. Aber ich bin absolut davon überzeugt, dass es das hier genauso gibt. Christliche Verkündigung, Lehre, Predigt, Bücher, die Menschen motivieren an entscheidenden Stellen, nicht der Wahrheit zu gehorchen. Aber Jesus zu gehören, an Jesus zu glauben, Jesus nachzufolgen, ist identisch mit der Bereitschaft und der Willigkeit, ihm zu gehorchen. Das ist das Wesen von Nachfolge. Er ist die Wahrheit, ich folge ihm nach, also folge ich der Wahrheit nach. Und ich bin hingegeben, auch wenn ich das noch nicht schaffe in allen Bereichen, aber wenigstens ich bin hingegeben und ich bin entschieden. Das ist mein Maßstab. Und das soll Fleisch werden in meinem Leben. Das Wort soll in mir Fleisch werden. Und ich will die Wahrheit ausleben. Ich will der Wahrheit folgen. Ich will der Wahrheit gehorchen. So wie Paulus zu seinem geistlichen Sohn sagt, du bist meiner Lehre gefolgt. Meinem Wandel, meinem Vorbild, meinem Leiden. Was ist das Erste? Lehre. Was ist Lehre? Lehre ist systematische Darlegung von christlichen Wahrheiten. Das ist Lehre. So Timotheus ist der Lehre von Paulus gefolgt. Und das ist, was alle anderen auch gemacht haben. Apostelgeschichte 2, Pfingsten, 3000 bekehren sich. Und was tun sie dann, nachdem sie das Wort, dem Wort gehorchen, sich taufen lassen, erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist? Sie blieben in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Was ist das Erste? Nicht Gemeinschaft. Was ist das Erste? Lehre. Und ich glaube niemals, dass die Reihenfolge dieser verschiedenen Dinge, Lehre, Gemeinschaft, Gebete, Brotbrechen, dass das zufällig ist. Weil Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft, beginnt mit Lehre. Heute haben wir viele Leute gesagt, komm, wir lassen Lehre beiseite. Wir treffen uns einfach im Wohnzimmer. Wir sind einfach auf Augenhöhe, alle gleich. Wir brauchen keinen Pastor, wir brauchen keine Leitung. Wir sind einfach alle nur Freunde und wir teilen das Leben miteinander. Ich sage, das klingt sehr schön, aber es ist total romantisch. Das hat mit der Bibel nichts zu tun. Weil spätestens, wenn Sünde in eurer Mitte ist, irgendwer muss sagen, das ist Sünde. Und entweder das hört auf oder diesen Bruder müssen wir verabschieden. Sonst ist nämlich Ende mit christlicher Gemeinschaft. Und dann wird es ein Kuschelclub, wo wir eine Loyalität haben wie die Mafia. Ich sage dir nichts über deine Stammdaten und du sagst mir nichts über meine Stammdaten und so sind wir eins. Und können die Gemeinschaft genießen. Das ist nicht die Gemeinschaft der Heiligen. Die Gemeinschaft der Heiligen ist, ich habe erstens Verantwortung für mein Leben und zweitens habe ich Verantwortung für das Leben meiner Geschwister um mich herum. Und ich muss tun, was die Bibel sagt. Und die Bibel sagt, wenn dein Bruder sündigt, dann was? Mach die Augen zu und wünsche ihm alles Gute. Nein, dann geh hin. Halt es ihm vor. Bring ihn zurecht im Geist der Sanftmut. Und spätestens, wenn es um Fehlverhalten, wenn es um mutwillige, fortgesetzte Sünde geht, merken wir, eine christliche Gemeinschaft fliegt auseinander, wenn sie nicht die Grundlage der Schrift hat. Sie will irgendwas anderes. Eine Mafia-ähnliche Vereinigung. Aber nicht die Gemeinschaft der Heiligen. Im Glaubensbekenntnis. Das war so wichtig, dass sie das sogar eingefügt haben. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Was ist der Unterschied zwischen Gemeinschaft der Heiligen und einem Stammtisch in der Kneipe? Verantwortung füreinander. Den anderen so zu lieben, dass man nicht zulässt, dass er auf den falschen Weg gerät. Sondern alles zu tun, an Gebet und an Liebe und an Ermahnung und ihn wachrütteln, um ihn abzuhalten von dem verkehrten Weg. Wir haben Verantwortung füreinander. Und deswegen kann Gemeinschaft niemals funktionieren ohne Wahrheit. Und darum ist die Bibel voll mit solchen Dingen wie belügt einander nicht, redet die Wahrheit untereinander, lasst uns wahrhaftig sein. Die Wahrheit reden in Liebe. Die Wahrheit reden, sprechen in Liebe. Die allermeisten Gemeinden, die ich kenne, ignorieren diesen Grundsatz. Und wenn es um heiße Themen geht, wenn es um Sünde geht, sie machen die Augen zu und sie sagen, ich denke mir meinen Teil. Oder ich rede mit den anderen, aber nicht mit den Betreffenden. Und das Wort Gottes ganz klar. Wenn dein Bruder sündigt, geh hin. Hin wohin? Zu deinen Freunden. Nein, zu der betreffenden Person und bring ihn zurecht im Geist der Sanftmut. Ermahnen, zurechtweisen, scharf ermahnen, sind Worte, die unbedingt dazugehören zu der Beschreibung, was ist die Gemeinschaft der Heiligen. Weil wir Verantwortung füreinander haben. So, es gibt keine Beziehungen, die Gott wohlgefällig sind, außerhalb von Wahrheit. So, hier sagt Paulus, das, was sie am Anfang hatten, war das Richtige, der Wahrheit zu gehorchen. Dasselbe kommt dann noch einmal in Kapitel 5, Vers 8. 7 ist es hier, Computerbibel sagt. Ihr lieft fein. Also der Anfang war gut. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Also Gott ist nicht der, der ihn gesagt hat, so habt ihr gut gestartet, jetzt müsst ihr nicht mehr länger in der Wahrheit sein. Jetzt seid ihr schon reif, jetzt könnt ihr auch immer ein bisschen wieder die Zügel lockerer lassen und jetzt könnt ihr auch euch entfernen von der Wahrheit. Hauptsache ihr liebt einander. Das ist nicht, was das Wort Gottes sagt. So, aus diesen beiden Schriftstellen kannst du nehmen, die Definition von Glaube an Jesus heißt, ich habe eine Willigkeit, der Wahrheit zu gehorchen. Nicht nur an die Wahrheit zu glauben, die Wahrheit für gut zu halten, für richtig zu halten, sondern zu sagen, ich will und ich muss und ich soll und ich werde der Wahrheit gehorchen. Das heißt, die Wahrheit tun, die Wahrheit beachten in meinen praktischen Lebensumständen. Ob das jetzt der Fall ist, dass mir Unrecht getan wird und das Wort Gottes sagt, ich soll vergeben und ich soll segnen, oder ob ich vor meiner Steuererklärung sitze, oder ob ich irgendwas erzähle aus meinem Leben, oder was auch immer die Situation ist, niemals getrennt und beurlaubt vom Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Niemals. Lüge macht die Tür auf für den Feind. Lüge zerstört Beziehungen. Deswegen gibt es keine Lüge im Himmel. Weil dann wäre der Himmel nicht mehr der Himmel. Und deswegen kommen die Lügner auch nicht in den Himmel. Weil es das Wesen des Teufels ist. Er ist der Vater der Lüge. Und als Kinder Gottes, wir haben nichts mehr zu tun mit diesen alten Dingen, die wir da gelernt haben. Sondern egal, auch wenn es schmerzhaft ist, auch wenn es uns etwas kostet. Es geht nicht um die Frage, ja, wie fühlt sich das an und wie schwer ist jetzt der Gang nach Kalossa? Sondern die Frage ist, ist es richtig, ist es notwendig? Vor vielen Jahren hatte ich einmal eine Situation, war Sprecher in einer großen Versammlung, mehrere hundert Leute. Und an einer Stelle habe ich eine Geschichte erzählt aus meinem Leben. Und an einer Stelle in dieser Geschichte habe ich ein bisschen dick aufgetragen. Und habe die Sache noch ein bisschen anders dargestellt, als sie wirklich war, um zu glänzen, um mich noch besser irgendwie darzustellen. Und ich habe Dinge erzählt, die nicht der Wahrheit entsprachen. Und während ich da die schöne Geschichte erzähle und die Leute unterhalte und alle das ganz lustig finden, bleibt es mir im Halse stecken und ich denke, oh weh, was hast du gemacht? Ich habe mit Ach und Krach mein Teaching zu Ende bekommen und ging auf mein Zimmer und fühlte mich hundeelend. Hundeelend. Ich habe gesagt, Herr, das war nicht richtig. Ich habe was erzählt, was nicht stimmt. Bitte vergib mir. Schweigen im Himmel. Der Himmel war auf einmal. Vorher Tages war so schön und so wunderbar und die Salbung des Heiligen Geistes war da. Ich genoss die Gegenwart Gottes in der Nacht und es war einfach alles wunderbar. Aber von diesem Moment an, der Himmel war wie aus Beton. Ich dachte, Gott, wo bist du? Und ich wusste ganz genau, wo er ist. Versteckt hinter der Mauer, die ich aufgerichtet hatte. Ich sage, Herr, vergib mir, das war nicht richtig. Schweigen. Und ich merkte, wie die Salbung von mir ging. Ich dachte, Hilfe, ich habe noch ein paar Tage zu lehren, das ist eine ganze Woche hier. Und ich weiß, wenn da nicht die Hilfe des Heiligen Geistes ist, das wird furchtbar werden. Die Leute tun mir leid. Das kann nichts werden. Das wird keine Ermutigung, keine Erbauung werden. Und ich sage, Herr, ich sage noch einmal, vergib mir. Es tut mir so leid, es war verkehrt. Schweigen im Himmel. Und ich musste nicht fragen, Herr, was meinst du und warum schweigst du? Ich wusste ganz genau, was ich zu tun hatte. Und habe gesagt, Herr, du hast recht. Und morgen, bevor das erste Teaching anfängt, bevor ich überhaupt anfange, aber so, dass es mit auf die CD kommt, werde ich sagen, Leute, ich habe übertrieben, ich habe gelogen, ich war nicht in der Wahrheit, ich habe was netter dargestellt und schöner und positiver, als es wirklich war. Ich habe euch nicht die Wahrheit gesagt, bitte vergebt. Und als ich gesagt habe, Herr, das ist, was ich morgen tun werde, am Anfang von meinem ersten Teaching. Der Himmel ging auf und der Herr war da und hat gelächelt und alles war wieder gut. Wir können nicht Lüge behalten in unserem Leben und denken, wir können mit Gott gehen. Wir können nicht. Lüge öffnet die Tür für den Feind. Lüge bringt uns in Gemeinschaft mit dem Teufel. Und deswegen ist Paulus so klar, legt die Lüge ab. Belügt einander nicht. Und wir sehen es am Anfang in der Apostelgeschichte, die Gegenwart Gottes so mächtig war, ja, wie Gott reagieren musste auf die Lüge in der Gemeinde von Ananias und Sapphira. Viele Leute verstehen das nicht. Und sie denken, musste das so krass sein? Und mussten da der Petrus, diese armen Leute, ich meine, die haben ja immerhin was Gutes getan, die haben ja mächtig viel gespendet. Statt sich zu bedanken, spricht er solche bösen Worte aus und die Hand Gottes kommt auf euch und ihr fallt jetzt tot um. Es war nicht Petrus, der sich über sie geärgert hat. Es war nicht Petrus, der irgendeinen Fluch über sie ausgesprochen hat. Es war Gott, der sie gerichtet hat. Und hast du dich schon mal die Frage gefragt, warum? Hat Gott das nicht zu Hause gemacht, während die beide im Fernsehsessel sitzen und ihren Feierabend genießen und sich irgendwelchen Blödsinn anschauen? Ich meine, Gott hätte doch da kommen können, ganz diskret, und lässt ihn da einschlafen, und dann am nächsten Morgen findet die Putzfrau die, und beide sitzen im Sessel und der Fernseher läuft noch und beide sind selig entschlafen. Warum musste das live im Gottesdienst passieren, in Angesicht von vielen, vielen anderen Menschen? Um zu zeigen, ich bin ein heiliger Gott. Und ich habe hier eine Wahl zu treffen. Entweder die Erweckung hört heute auf, oder das Leben von diesen beiden hört heute auf. Und ich habe mich entschieden, die Erweckung geht weiter. Und ich hole die beiden nach Hause, bevor die noch mehr Blödsinn machen. Und er hat gezeigt, er ist ein heiliger Gott und man kann nicht spielen mit ihm. Und der einzige Grund, warum heute in vielen Gemeinden Leute nicht tot umfallen, ist, dass wir so eine minimale Gegenwart Gottes haben. Fast in homöopathischen Dosen. Und wir begreifen nicht, wenn wir beten, Gott komm und erweise dich und wohne in unserer Mitte. Und fülle unser Haus mit deiner Gegenwart. Wir begreifen nicht, je klarer und deutlicher die Gegenwart Gottes kommt, umso massiver wird sein Gericht über Sünde sein. Wir begreifen das nicht. Weil wir nicht den Gott der Bibel kennen, sondern den Wohlfühlgott. Und denken, wir wollen einfach nur eine schöne Versammlung haben. Die soll nett sein, möglichst locker sein, spaßig, aufgelockert. Und das gefällt den Heiden, dann kommen die auch. Und dann bekehren die sich. Solch ein Konzept hatten die ersten Apostel. So, an Jesus zu glauben, heißt, der Wahrheit untergeordnet zu sein, der Wahrheit zu gehorchen, alles dran zu setzen, um der Wahrheit zu folgen. Und das werden wir in der nächsten Stunde noch ein bisschen mehr erklären und ausbauen, aber jetzt soll schon wieder Pause sein. Das ist ein Pausenseminar, unterbrochen mit einigen wenigen Teaching-Momenten.